Wir befassen uns zurzeit mit den Gleichnissen Jesu, speziell mit dem Gleichnis vom Sämann. Und da machen wir heute Vormittag Fortsetzung. Ich lese Matthäus Kapitel 13 von Vers 3 bis 9 und dann von Vers 18 bis 23. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt, aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach. Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Jeder, der dieses Gleichnis Jesu vom Sämann liest oder hört, sollte sich diese Frage stellen: Wie ist mein Herz bestellt? Der Herr Jesus beschreibt in diesem Gleichnis vom Sämann vier unterschiedliche Arten von Böden. Drei davon sind unfruchtbar, einer ist fruchtbar. Wir haben uns mit den ersten beiden Böden beschäftigt. Der erste Boden ist ein harter Boden und die Vögel picken den Samen weg, der nicht eindringen kann in diesen harten Boden. Und wir haben dazu gesagt, es handelt sich hier um den selbstgerechten Menschen, dessen Herz hart und unempfindlich ist dem Wort Gottes gegenüber. Er versteht es wohl mit dem Verstand, mit dem Kopf, aber nicht in seinem Herzen. Er kann es nicht in seinem Herzen fassen, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Er will kein Sünder sein. Er will nicht von der Gnade leben, sondern er will seine eigene Frömmigkeit vor Gott geltend machen. Er bleibt unfruchtbar. Der zweite Boden hat nur dünne Erde. Darunter befindet sich Felsengestein. Und dieses Felsengestein verhindert, dass der Same Wurzeln schlägt. Wenn es heiß wird, verdorrt die Pflanze, die all ihre Kraft nach oben ausgerichtet hat. Menschen nehmen das Wort begeistert auf, so haben wir dazu gesagt, aber sie stoßen sich daran, sie ärgern sich darüber, wenn Trübsal kommt, um des Wortes willen, in der Nachfolge Jesu Probleme aufkommen, sie ärgern sich, sie nehmen Anstoß und wenden sich wieder ab. Sie bringen keine Frucht. Und nun kommen wir heute Morgen zur dritten Art des Bodens. Die Saatkörner fallen auf ein Stück Ackerland, auf dem ein dorniges Gewächs schließlich die Sämlinge erstickt. Einiges, so sagt Jesus, fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Und Jesus gibt die Deutung in Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Jesus spricht hier zunächst von den Sorgen der Welt, die das Wort Gottes ersticken. Er sagt nicht, die Dinge dieser Welt ersticken das Wort, sondern er spricht von den Sorgen dieser Welt. Er spricht auch nicht von den Sünden, sondern offenbar von Dingen, die zum Leben dazugehören. Eine Familie zu gründen, einem Beruf nachzugehen, für seine Gesundheit zu sorgen oder die Gesundheit seiner Lieben und all die Dinge zu tun, die zum Leben einfach dazugehören, seien es angenehme oder unangenehme Pflichten, das ist ja nicht verkehrt. Wir lesen das auch in der Endzeitrede, die Jesus gehalten hat, Matthäus Kapitel 24, in der er die letzte Zeit unmittelbar vor seinem Wiederkommen vergleicht mit den Tagen Noahs. Ich lese einmal die Verse, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Jesus spricht hier nicht von irgendwelchen sündigen Dingen, von irgendeinem sündigen Treiben dieser Menschen. Sie aßen, ganz normal, sie tranken ebenfalls, sie heirateten und ließen sich heiraten. Das Problem war, dass sie bei all dem Gott außen vor ließen und sie kümmerten sich nicht um ihn und kümmerten sich nicht um das Wort, das Noah ihnen nahe brachte. Das war das große Problem. Also nicht die Dinge an sich, die sie taten. Natürlich handelt es sich auch um eine sehr gottlose Generation in dem Sinne, dass Dinge praktiziert wurden, die dem Willen Gottes ganz entgegenfahren. Besonders okkulte Praktiken werden erwähnt im Alten Testament. Aber ansonsten lebte man ganz normal, tat also die Dinge, die mit unserem täglichen Leben zusammenhängen. Die große Gefahr, die dazu führen kann, dass das Wort Gottes erstickt wird in unserem Herzen, ist die, dass die Dinge dieser Welt für uns zu viel Gewicht bekommen oder aber unabhängig von Gott geregelt werden. Das heißt also, dass man sich von dem, was uns an Pflichten auferlegt ist, treiben lässt. Oftmals verbindet sich dann damit auch der sogenannte Sorgengeist. Und dahinter kann sich dann auch ein gewisser Ehrgeiz verbergen, der uns nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Ob es nun um uns selbst geht oder ob es um Menschen geht, die uns anvertraut sind, spielt da zunächst einmal gar keine Rolle. Das heißt also, bestimmte Dinge, die an sich gut und wertvoll sind, bekommen ein zu großes Gewicht für unser Leben und in unserem täglichen Alltag. Und man regelt sie, ohne abhängig zu sein vom Herrn Jesus Christus. Ich unterhielt mich am vergangenen Sonntag mit einem Jungen aus Afrika, der einmal hier bei uns im Gottesdienst gewesen ist. Und ich ermutigte ihn dann im Gespräch später dazu, doch Jesus die Nummer eins sein zu lassen in seinem Leben. Und dann korrigierte er mich und sagte, wenn es eine Nummer eins gibt, dann gibt es auch eine Nummer zwei, dann gibt es auch eine Nummer drei. Und wenn ich mich nun der Nummer eins zuwende und wende mich dann Nummer zwei und Nummer drei zu, dann kehre ich mich automatisch von Nummer eins ab. Deshalb ist das im Grunde genommen nicht so gut, von Jesus als der Nummer eins zu sprechen. Er sagte, etwas anderes passt viel besser. Jesus darf und soll das Zentrum sein. der Mittelpunkt sein in meinem Leben, von dem aus alles andere geregelt wird. Oder der Mittelpunkt, um den sich alles andere in meinem Leben dreht. Ich denke, er hat recht. Jesus darf das Zentrum sein. Und es sollte nichts geben, was nicht von ihm und von seinem Wort in unserem Leben durchdrungen ist. Alle Lebensbereiche sollten ausgerichtet sein auf ihn. Wie sich das praktisch auswirken kann, erzählt Spurgeon. Und zwar begegnete ihm ein junger Mann, der in seinem Geschäft ziemlich viel Erfolg hatte. Und er erfuhr, dass dieser junge Mann seine Glaubensgeschwister darum gebeten hatte, doch für ihn Fürbitte zu tun, damit der Erfolg ihm nicht zur Schlinge werde. Ich denke, dieser junge Mann hatte das Entscheidende begriffen. Es ist ja nicht verkehrt, Erfolg zu haben. Aber er sah in diesem Erfolg auch eine gewisse Gefahr. Und er wollte nicht, dass ihm dieser Erfolg zum Fallstrick würde. Und da rief er seine Glaubensgeschwister dazu auf, noch für ihn zu beten, damit er vor dieser Gefahr bewahrt bliebe. Das bedeutet also, dass wir den Herrn Jesus Christus in unser ganzes Leben, in alle Bereiche unseres Lebens mit hineinnehmen dürfen und mit ihm über alles sprechen dürfen. Und geschieht das nicht, sondern verselbstständigen sich die Dinge, dann haben wir es zu tun mit dem, wovor Jesus hier warnt. Dann ersticken diese Dinge das Wort Gottes in unserem Herzen und in unserem Leben. Auch die Frage, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden? Kann sich verselbstständigen. Und dabei geht es nicht unbedingt immer um das Nötigste in unserem Leben, sondern oftmals auch darum, unseren Lebensstandard zu bewahren. Ich meine nicht, dass es verkehrt ist, eine gesunde Vorsorge zu treffen. Wir denken an Josef in Ägypten, der Vorsorge traf für das ganze Land. Sondern es geht hier um dieses sich zersorgen, um dieses Grämen, das uns den Schlaf rauben kann. Und der Herr Jesus nennt das in der Bergpredigt heidnisches Wesen, heidnisches Denken. Nach solchem allen trachten die Heiden, sagt er. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns kleiden? Man macht sich Sorgen um die Zukunft. Und der Herr Jesus sagt, das ist genau das, was die Heiden tun, die den himmlischen Vater nicht kennen, die nicht wissen, dass es einen himmlischen Vater gibt, der für sie sorgt. Darum sollten wir hin und wieder einmal diese Sorgenpredigt in Matthäus Kapitel 6 durchlesen. Es ist eine wunderbare Ansprache, die der Herr Jesus damals gehalten hat. Sie ist ganz, ganz einfach. Sie ist sehr, sehr aussagekräftig. Und sie ist total vernünftig, ein wunderbares Heilmittel gegen den Sorgengeist. Achten wir also darauf, dass die Dornen, von denen Jesus hier spricht, die Sorgen dieser Welt, den guten Samen des Wortes Gottes in unserem Herzen nicht ersticken. Zum Dornengestrüpp, so sagt Jesus hier, gehört auch der Betrug des Reichtums. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums oder der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ich denke, ich brauche nicht zu betonen, dass die Bibel eindeutig lehrt, dass Reichtum an sich nichts Falsches ist, keine Sünde ist. Wenn jemand reich ist, dann sündigt er damit nicht. Es hat auch immer wieder in der Kirchengeschichte Bewegungen gegeben, da meinte man, dass Armut ein besonderes Vorrecht sei und Ausdruck einer besonderen Frömmigkeit. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt und bezeugt. Fällt euch Reichtum zu, so lesen wir in den Psalmen, so hängt euer Herz nicht daran. Das ist allerdings das Problem. Und von daher birgt der Reichtum immer eine große Gefahr in sich. Wir neigen dazu, darin, unsere Sicherheit zu sehen, unser Herz daran zu hängen. Und davor warnt der Herr Jesus Christus hier, indem er diesen unfruchtbaren Ackerboden beschreibt. Er warnt vor dem Betrug des Reichtums und des Wohlstandes. Wir neigen also von Natur aus alle dazu, unser Vertrauen auf den Reichtum, auf irdische Güter zu setzen. Das wird besonders deutlich in dem Gleichnis vom reichen Kornbauern. Wir lesen das einmal nach in Lukas Kapitel 12. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, wir merken hier schon, ja, er dachte bei sich selbst, er redete nicht mit Gott darüber. Er dachte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Also meine Zukunft ist abgesichert. Ich kann ganz zufrieden sein, kann ganz ruhig sein, brauche mir keine Sorgen zu machen im Blick auf die Zukunft, habe ein dickes Bankkonto. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Was war das große Problem? Das große Problem war nicht, dass dieser Mann eine große Ernte hatte einfahren dürfen. Das war ein Segen Gottes. Das große Problem war, dass darin seine Sicherheit für die Zukunft lag. Hinzu kommt, dass er kein Herz hatte für Notleidende. Wir lesen also nichts davon, dass er sich Gedanken darüber machte, irgendetwas von seinem Reichtum abzugeben an Ärmere. Gott spielte in seinen Überlegungen in keinster Weise auch nur irgendeine Rolle. Der Reichtum war seine Sicherheit. Und somit betrog er sich selbst. Gott sagt zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Seien wir also vorsichtig. Wenn der Herr uns materielle Güter geschenkt hat, dann ist das sicherlich ein Grund zum Danken. Aber setzen wir unser Vertrauen nicht darauf. Und suchen unser Glück nicht darin. Wir haben ja in den letzten Wochen erlebt, wie das ist, mit der Sicherheit des Geldes. Jesus spricht also vom betrügerischen Reichtum, vom Betrug des Reichtums. Dazu auch noch ein Wort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 17 folgende. Und hier wird auch noch einmal deutlich, dass Reichtum an sich keine Sünde ist, dass es nicht falsch ist, wenn man reich ist. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien. Auch eine große Gefahr, die der Reichtum in sich birgt. Der Stolz, der Dünke. Man überhebt sich über andere. Vielleicht lässt man sich hin und wieder mal so ein wenig gnädig zu irgendjemandem herab, aber im Grunde genommen ist man stolz, man ist hochmütig, man hat einen Dünkel. Eine große Gefahr, es muss nicht so sein. Ich kannte einen Bruder, der sehr, sehr reich war, aber ein sehr demütiger Bruder war, der viel Gutes tat mit seinem Reichtum. Also den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Paulus spricht vom unsicheren Reichtum, das ist das Entscheidende. Und ein Mensch, der meint, er könne darauf sein Vertrauen setzen, betrügt sich selbst, denn der Reichtum ist nicht sicher. Es gibt nichts Materielles in dieser Welt, was sicher ist auf Dauer. Alles wird vergehen, früher oder später. Ich erinnere mich an einen älteren Herrn, zu dem wir einen guten Kontakt hatten, liegt viele, viele Jahre zurück. der zweimal in seinem Leben seinen Reichtum verloren hatte durch Inflation. Das hinderte ihn nicht daran, wieder Neues aufzuhäufen. Er lebte wie ein sogenannter Tippelbruder, wie ein Obdachloser und war doch reich. Er hatte nichts gelernt aus seinen Erfahrungen. Also lernen wir daraus, wenn der Herr Jesus hier vor dem betrügerischen Reichtum warnt, der das Wort Gottes in unserem Herzen erstickt, sodass es sich nicht entfalten kann, dass es keine Frucht bringen kann. Hüten wir uns davor, unser Glück, unsere Sicherheit im Irdischen zu suchen, damit wir nicht dem Ackerboden gleichen, von dem Jesus hier spricht. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Kommen wir nun zum letzten Stück Acker, von dem Jesus sagt, einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Und seine Deutung dazu, bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Es geht hier nicht nur ums Hören, sondern es geht hier auch ums Verstehen. Und wir haben damals zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, dass sie wohl die Gleichnisse Jesu verstanden. Sie wandten sie auf sich ganz persönlich an. Sie wussten, in manchen Gleichnissen redet Jesus ganz konkret von uns. Sie verstanden es mit dem Kopf, mit ihrem Verstand, aber sie verstanden es nicht in ihrem Herzen. Das Wort Gottes drang nicht ein. Sie bewegten das Wort Gottes nicht im Herzen. Und genau darum geht es hier bei diesem guten Land. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und dieses Hören und Verstehen, das unbedingt zusammengehört, hängt eben auch entscheidend damit zusammen, dass wir über das Wort immer und immer wieder aufs Neue nachdenken. Wie das der Psalmist so schön ausgedrückt hat im Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust, Freude am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Er sinnt, das ist eigentlich ein schönes Wort, eine schöne Übersetzung. Er denkt nach, er sinnt darüber nach. Man hat den Eindruck, hier geht es also um etwas Tieferes. Wenn wir vom Nachdenken sprechen, mag das nur unseren Verstand betreffen. Aber Nachsinnen betrifft auch unser Herz und darum geht es. Genau das tat Maria damals, als sie die Botschaft der Hirten vernahm. Maria hörte diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist das Entscheidende, dass wir das Wort Gottes hören und dass wir es bewegen in unserem Herzen. Äußerlich hören und innerlich hören und verstehen, indem wir darüber immer und immer wieder nachdenken. Und vor allen Dingen das Hauptstück der Heiligen Schrift bedenken. Das Hauptstück, ihr Lieben, was ist denn das Hauptstück? Wenn wir sagen, wir möchten gerne beim Wort bleiben, dann mögen das beispielsweise auch die Zeugen Jehovas so sagen können. Auch sie wollen beim Wort bleiben, beim Wort der Bibel. Aber sie kennen das Hauptstück der Heiligen Schrift nicht. Und jemand hat einmal sehr fein dazu gesagt, wenn wir uns nicht in der Landschaft der Heiligen Schrift verlaufen wollen, dürfen wir den Hügel Golgatha nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, das Hauptstück ist Golgatha. Das Hauptstück ist das Kreuz. Das Hauptstück ist der Gekreuzigte. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Er, der am Kreuz alles zu unserer Seligkeit vollbracht hat. Ein vollkommenes Heil, eine vollkommene Rettung, für diese Zeit und für alle Ewigkeit er, der Gekreuzigte, als unsere Gerechtigkeit und stellvertretend zugerechnet. Das ist das Hauptstück der Heiligen Schrift. Und von daher, von diesem Hauptstück aus, können wir alles andere gut einordnen. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift. Das wollen wir immer und immer wieder verkündigen und bedenken und bewegen in unserem Herzen. Immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, stoßen wir auf klare Aussagen, die uns nach Golgatha weisen und die eine große Freude in uns wecken, wenn wir daran denken, dass der Herr Jesus am Kreuz durch sein kostbares Blut all unseren Sündenschaden gut gemacht hat. Und mögen wir noch so versagen, auch als Kinder Gottes, noch so versagen, so reicht doch die Gnade Jesu aus für uns. Und das Blut Jesu reicht aus für uns. Seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Sein Leben ist unser Leben. Damit dürfen wir vor dem Vater im Himmel erscheinen. Das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas Herrliches erleben. Und um das immer wieder im Herzen zu fassen und zu glauben und uns darüber freuen zu können, brauchen wir einfach Zeit. Oder ich will es anders formulieren. Versteht es nicht gesetzlich, aber ich drücke es trotzdem einmal so aus, wir müssen uns einfach Zeit nehmen zum Bibellesen, zum Nachdenken über Gottes Wort, zum Hören auf die Botschaft. Es geht nicht anders, ihr Lieben. Wir wollen sicherlich nicht auf irgendeine Frömmigkeitspraxis, auf irgendein Frömmigkeitstun unser Vertrauen setzen. Auch nicht auf das Bibellesen an sich, dass es hier zu einer frommen Leistung wird. Aber es geht einfach nicht, ohne dass wir uns Zeit nehmen, immer wieder über Gottes Wort nachzudenken. Ihr Lieben, es ist doch so, oder nicht? Für das, was uns wirklich wichtig ist, dafür haben wir auch Zeit. Da sind wir auch bereit, uns diese Zeit abzuringen, wenn es sein muss. Andere Dinge hinten anzustellen, Prioritäten zu setzen, zu sagen, das ist mir jetzt so wichtig, dass ich alles andere jetzt einmal außen vor lasse. Wie steht es da mit unserem Verhältnis zu Gottes Wort? Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und zum Verständnis, zum tiefen, gläubigen Erfassen des Wortes Gottes gehört, dass man sich Zeit nimmt, um in der Bibel zu lesen und auch sonst das Wort Gottes zu hören. Es geht nicht anders, ich sage es noch einmal. Wir dürfen uns da nicht täuschen und dann vorschnell mit der Gnade kommen, ihr Lieben. Wir wollen von nichts anderem leben als von Gnade. Das wird hier immer wieder verkündigt. Und wenn es um unsere Rechtfertigung vor Gott geht, dann klammern wir jede Art von Leistung aus. Jedes Tun von unserer Seite ist ausgeklammert, wenn es darum geht, um die Frage, wie kann ich vor Gott bestehen? Da denken wir nur an Christus, den Gekreuzigten. Der reicht vollkommen für uns aus. Aber wir dürfen es auch nicht leichtfertig nehmen mit der Gnade und damit alles abdecken, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, ohne dass wir es tief bedauern und uns danach ausstrecken, dass auch Dinge in unserem Leben anders werden. Damit das Wort Gottes sich kräftig entfalten und Frucht bringen kann, reicht das Lesen eines Kalenderblättchens am Morgen einfach nicht aus. Johannes Busch, der Bruder von Pastor Wilhelm Busch, sagt in seinem Buch für Mitarbeiter, christliche Mitarbeiter, seinem Buch mit dem Titel Stille Gespräche Folgendes. Wir müssen wieder Stille mit Jesus haben. Nein, nicht ein geschäftiges, schnelles Gebet, nicht ein gewohnheitsmäßiges Erledigen der Bibellese. Nein, wirklich ein tägliches, stilles Gespräch mit Jesus. Wie lange das an jedem Tag dauert, lässt sich durch keine Ordnung regeln. Du musst so viel Zeit dafür haben, dass du deinen Tagesablauf mit ihm besprechen kannst, dass du mit ihm redest über alle Aufgaben, die dich heute gefangen nehmen wollen. Er drückt das großartig aus, ihr Lieben. Genau das ist unsere Erfahrung, dass uns die Dinge des täglichen Lebens gefangen nehmen wollen. Und sie machen sich selbstständig, sie herrschen über uns. Und wir sollten doch vom Wort Gottes her über sie herrschen. Das ist ein großes Problem für viele, die auch sehr geschäftig sind, viel, viel zu tun haben. Und an anderer Stelle spricht er vom Hans Dampf in allen Gassen. Er sagt, er hat keine Stille mehr für sich selbst. Das ist das untrügliche Erkennungszeichen, ob wir mit unserer Arbeit noch auf dem rechten Wege sind. Wenn uns unser Dienst so hetzt, dass wir nicht mehr Zeit haben, mit dem Herrn Jesus zu reden und auf sein Wort zu hören, wie Maria sich Zeit genommen hat, dann hat uns mitten im frömmsten Betrieb der Teufel fest. Da wollte er uns ja haben. Satan fürchtet nicht die geschäftigen Leute, aber er fürchtet die stillen Beter. Die fürchtet er. Und deshalb sind diese stillen Beter auch immer wieder so sehr angefochten. Also wollen wir davon lernen. Nimm dir Zeit zur Stille. Es ist sicherlich auch immer wieder ein Glaubensschritt, den du da zu tun hast. Du denkst, du hast so viel zu tun, wie sollst du das alles schaffen? Wenn du dir jetzt auch noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder vielleicht sogar länger Zeit nimmst zum Bibellesen und zum Gebet. Aber wie Pastor Modersohn einmal gesagt hat, das Dengeln der Sense verzögert das Mähen nicht. Je schärfer die Sense, desto besser geht das Sensen vonstatten. Das Dengeln der Sense, das Schärfen der Sense verzögert das Mähen nicht, im Gegenteil. Und hier heißt es, dem Wort Gottes zu glauben, ihm gehorsam zu sein und immer wieder diesen Glaubensschritt zu tun und zu sagen, der Herr kann viele Dinge dann klären, mit denen ich mich sonst selbst abmühen müsste. Wenn ich jetzt nur sein Wort erst einmal lese und Gebetsgemeinschaft mit ihm habe, dann kann alles an diesem Tag unter seinem Segen stehen und gut werden. Wir sagen das, ohne hier in eine Werkgerechtigkeit hineinkommen zu wollen. Also so und nicht anders werden wir durch Gottes Gnade zu einem fruchtbaren Ackerland. Wie viel Frucht gebracht wird, kann unterschiedlich sein, wird auch vom Herrn Jesus hier gar nicht bewertet. Er sagt, und dann auch Frucht bringt, und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich. Der Ertrag ist überall gut, an manchen Stellen jedoch besonders erfreulich. Es kann durchaus möglich sein, dass jemand am Ende seines Lebens mehr Frucht für Gott bringt als vorher. Frucht der Liebe, des Friedens, der Freude, des Glaubens. Das kann durchaus sein, dass jemand im Alter, wenn er gebrechlich geworden ist und er vielleicht selbst denkt, was kann ich noch tun für das Reich Gottes, mehr Frucht bringt als in früheren Zeiten. Das Fruchtbringen hängt nicht davon ab, dass man noch körperlich oder geistig besonders fit ist. Es hängt auch nicht davon ab, dass man nun immer wieder alles behält, was man gehört und gelesen hat. Darunter leiden ja besonders viele ältere Menschen, auch psychisch kranke Menschen. Sie sagen, wenn ich das doch nur besser behalten könnte. Aber das ist nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass das Wort Gottes in dem Augenblick, wo man es liest, wo man sich damit beschäftigt, wo man es hört, dass es dann seine Macht in unserem Herzen, seine Wirkung in unserem Herzen entfalten kann, dass man es mit einem gläubigen Herzen aufnimmt. Das Fruchtbringen ist also nicht abhängig von unserem Alter. Nun, wir kommen zum Schluss. Obwohl es nicht so leicht ist zu beurteilen, ob ein Mensch Frucht bringt für Gott oder nicht, wollen wir uns die Frage stellen und gefallen lassen. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Besonders schwer ist es, sich selbst zu beurteilen, das wissen wir. Dennoch ist es nötig, dass man eine solche Prüfung hin und wieder, ja, ich möchte beinahe sagen täglich, im Grunde genommen stellt uns Gott ja durch sein Wort täglich in sein Licht hinein, an sich geschehen lässt. Ohne dabei auf der einen Seite in eine innere Verzweiflung zu geraten oder aber auf der anderen Seite in eine Selbstgenügsamkeit zu geraten. Beides ist verwerflich. Wir sollten uns einfach prüfen, in das Licht Gottes hineinstellen und hineinstellen lassen und uns dann danach ausstrecken, ein fruchtbares Ackerland für Gott zu sein, alles zu meiden, alles ausräumen zu lassen, immer wieder aufs Neue, was der Fruchtbarkeit entgegen ist, was sie verhindern will. Und davon haben wir ja einiges gehört. Das alles, was auf diesen drei ersten Böden zu finden ist, haben wir in unserem natürlichen Herzen drin. Das wächst von Natur aus bei uns allen. Das andere, das muss von oben geschenkt werden. Das muss von Gott geschenkt werden. Aber wir sind damit hineingenommen, das merken wir, ja? Wir sind damit hineingenommen, indem wir dieses Wort hören und Zeit nehmen, es verstehen, es gläubigen Herzens aufnehmen. Und dann wollen wir auch nicht vergessen, selbst solche zu sein, die in der einen oder anderen Weise den guten Samen des Wortes Gottes in die Herzen anderer Menschen ausstreuen. Eine Ernte ist uns gewiss verheißen. Das macht dieses Gleichnis deutlich. Schauen wir nicht auf die armselige Schar der Gemeinde Jesu. Schauen wir auch nicht auf den scheinbaren Misserfolg unseres Zeugnisses. Und auch nicht auf die erbitterte Gegnerschaft dem Evangelium gegenüber und auf den zunehmenden Abfall in unserer Zeit. Lernen wir von diesem Landmann, von dem Sämann, der trotz manches Misserfolges, trotz mancher Widrigkeiten seine Arbeit zuversichtlich und getrost tut. Wir haben keinen Grund, uns entmutigen zu lassen. Entmutigung ist immer vom Teufel, merkt ihr das? Weil wir wissen, dass unsere Arbeit in dem Herrn nicht vergeblich ist. Amen.